HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel des folgenden Gesprächs ausblenden müssen.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Heiner Goebbels, Gastgeber Peter Kemper. Schön, dass Sie da sind, Herr Goebbels.
Hallo.
Der Frankfurter Musiker, Komponist, Autor und Regisseur Heiner Goebbels hat sich seit Mitte der 80er Jahre zu einem der profiliertesten Köpfe der internationalen Musik- und Theaterszene entwickelt. Denn er verbindet wie kein Zweiter in seinen Kompositionen und Inszenierungen Musik, szenische Elemente, Tanz, Literatur und bildende Kunst. Wenn er sich nicht wiederholt dagegen verwahrt hätte, könnte man seine Arbeiten am treffendsten mit dem Begriff Gesamtkunstwerk umschreiben. Jede Aufführung, jedes Konzert spricht alle Sinne an und zieht den Zuschauer, Zuhörer unweigerlich in das Geschehen hinein. Es geht ihm in all seinen Werken darum, ich zitiere ihn mal, Räume für die Imagination des Publikums zu bauen. Neben seinen vielfältigen künstlerischen Arbeiten lehrt Heiner Goebbels seit 1999 zudem am Institut für angewandte Theaterwissenschaft der Universität Gießen. Herr Goebbels, 2012 ist ja, wenn ich es recht sehe, ein sehr erfolgreiches Jahr bisher für Sie. Kürzlich erst haben Sie den renommierten Ibsen Award bekommen, einen der weltweit renommiertesten Theaterpreise. Die Universität von Birmingham hat Ihnen die Ehrendoktorwürde verliehen und Sie haben als Intendant der Ruhrtriennale 2012 gerade erst ein hochambitioniertes, wie ich finde, sehr aufregendes Programm vorgestellt. Vielleicht ein Wort zunächst zu dem Ibsen Award. Die Jury hat Sie in ihrer Begründung als einen wahrhaften Erneuerer skizziert. Trifft das den Kern Ihrer künstlerischen Intention? Wie wichtig ist Ihnen die Kategorie des Neuen?
Es trifft tatsächlich, glaube ich, einen Kern meines Interesses, weil ich gar nicht unbedingt, also auch die Formulierung des Erneuerers vielleicht, weil ich nicht unbedingt selbst als Erfinder antrete, sondern oft das Vorgefundene und was vor mir liegt, was mit dem ich arbeite oder mit den Menschen, mit denen ich arbeite, sie sozusagen versuche in einen anderen Zustand zu bringen. Einen Zustand, den ich so noch nicht kenne und noch nicht gesehen habe, der mich selbst auch überrascht. Also ich trete zum Beispiel, wenn ich meine eigenen Arbeiten entwickle, nicht mit einer Vision oder einer kompletten Idee an. Ich habe nicht das komplette, zum Beispiel eine Komposition oder ein Stück nicht im Kopf, sondern ich beginne an irgendeinem Punkt mit einer Frage und versuche, die so weit zu bringen, dass da mögliche Antworten auch in dem Resultat drinstecken.
Lassen das Material dazu nicht mal zu sich sprechen.
Genau, ich lasse das Material sprechen und untersuche auch das Material dabei. Und dabei finde ich Dinge oder sind die Sachen, die mich am meisten interessieren, die ich vorher noch nicht kannte. Und vielleicht entsteht dann auch was Neues. Also meine Stücke entstehen ja auch nicht hier, sondern in einem kleinen Theater in Genfer See, wo man wunderbar zwischendurch noch schwimmen gehen kann. Und entstehen mit einem kleinen Team von hochmotivierten, gewerkschaftlich nicht gebundenen Mitarbeitern. Und ich habe alle Freiheiten, auch bei der Wahl. Ich kann mich mal entscheiden, eben ein Stück mit 4 Sängern zu machen, mit dem Hilliard Ensemble oder mal mit 5 Klavieren, mit Stifters Dinge. Und ich muss nicht, was immer die erste Frage im Zusammenhang mit Angeboten, die ich hier bekomme in Deutschland, ist, ich muss nicht mit einem existierenden und vorher schon ausgewählten Ensemble arbeiten.
Also ein bisschen Scheu auch vor der Übermacht des Apparats.
Scheu vor den Vorentscheidungen, die damit schon getroffen sind. Also man macht sich gar keine Vorstellung davon, wie viel von dem, was wir hier auf der Bühne sehen, ob das Tanz oder Tanz vielleicht noch am wenigsten, aber Operntheater ist, wie viel ist eigentlich schon vorher definiert? Wie viel ist eigentlich schon an Konventionen, schon durch die Ausbildung derer, die da auf der Bühne sind und so weiter, vordefiniert? Wie unfrei ist man eigentlich in dem kleinen Ausschnitt, den man dann noch bearbeiten kann? Mhm. Und das versuche ich zu umgehen.
Jetzt haben Sie ja mit der Ruhrtriennale 2012 die Intendanz für ein großes Festival übernommen, ich glaube zum ersten Mal. Was hat Sie daran gereizt?
Also erstmal reizt mich immer etwas zu tun, was ich noch nicht getan habe. Ich ändere ja gerne alle 5, 6, 7 Jahre mal mein Berufsfeld und das hat mich herausgefordert. Aber die Ruhrtriennale ist, glaube ich, auch das einzige Festival, was mich gereizt hätte, weil sie ein Festival ist, was nicht auf Repräsentation ausgelegt ist, was per se schon von seiner Geschichte her einen experimentellen Zugang zum Neuen hat. Und wo man auch unter anderen Bedingungen arbeiten kann oder unter anderen Bedingungen arbeiten muss, weil man ja vor allen Dingen die Orte der Industriekultur bespielt, die einfach kein Theater sind und die darin, dass sie kein Theater sind, es einem auch nicht verzeihen, wenn man Theater drin macht. Das heißt, man muss eine andere Art von Realität.
Und von Genauigkeit wahrscheinlich auch.
Genauigkeit und man muss die Kräfteverhältnisse akzeptieren, die in diesen Hallen bestehen. Die Hallen sind erstmal stärker als alles andere. Und das hat mich ja auch schon in der Vergangenheit bei meiner Entwicklung meiner eigenen Bühnenästhetik interessiert. Ich habe vorher viele Stücke auch hier, meine ersten Stücke im Bockenheimer Depot in Frankfurt entwickelt. Mich haben die Industrieräume immer angeregt für eine andere Ästhetik.
Lassen Sie uns vielleicht mal ein bisschen auf Ihr Editorial zu sprechen kommen. Eine Kategorie, die da auftaucht, ist Offenheit. Sie konzipieren Veranstaltungsreihen als Laboratorien, als offene Plattformen für Entwicklungen, in Ihren Musiktheaterstücken beispielsweise. Sie versuchen, die Stücke deutungsoffen auf die Bühne zu bringen. Was bedeutet Ihnen Offenheit für das Verständnis von Kunst?
Das ist die Grundvoraussetzung. Ich glaube, wenn es darum geht, Mitteilungen zu machen, hat man andere Medien, Ihres hier zum Beispiel, Rundfunk oder in den die gedruckten Medien oder Kunst definiert sich doch daraus, dass man sich mit etwas auseinandersetzt, was man so nicht kennt und was auch mehrere Interpretationen zulässt, was ein Rätsel hat, was ein Geheimnis hat, was sich auch nicht beim ersten Mal erschließt. Ein gutes Bild zeichnet sich doch dadurch aus, dass wir es immer wieder anschauen können und immer wieder darin auch möglicherweise sogar eine andere Stimmung entdecken oder es in Beziehung setzen können zu unserer eigenen Wahrnehmung, die sich dadurch wieder verändert. Und ich glaube, das Theater hat durchaus auch gerade in dem sozusagen sehr sprachzentrierten Verständnis des deutschen Theaters, hat diese Offenheit verkannt oft und versucht sozusagen die Interpretation eines Regisseurs auf die Bühne zu bringen, der sozusagen eine Ophelia als Seiltänzerin sieht und das als Symbol, als Metapher nimmt. Aber wenn man die Theatertexte wirklich anguckt oder auch wenn man sich die bildende Kunst anguckt oder wenn man sich die Musik anhört, dann haben die alle nie nur eine Wahrheit. Die haben viele, viele Möglichkeiten. Sie haben viele Schichten des Entdeckens und des Lesens. Und ich glaube, ich sehe meine Rolle als Theatermacher und übrigens auch als Hörstückkomponist immer eher darin, einen Text aufzuschließen, sozusagen zu gucken, was stecken da eigentlich für Möglichkeiten in dem Text drin und nicht meine Sichtweise auf den Text, die ich in vielen Fällen gar nicht so dezidiert habe, die sozusagen zu verkaufen. Ja. Und das ist ein Theaterbegriff, den ich versuche auf der Ruhrtriennale auch zu realisieren.
Wenn ich da nochmal nachfragen darf, in diesem Text, in Ihrem Editorial findet sich auch der Satz, mich interessiert Theater nicht als Instrument der Mitteilung. Sie haben eben schon darauf angespielt. Heißt das denn, dass die Bühne ein Raum ist, der überhaupt keine Bedeutung mehr generieren sollte?
Doch, um Gottes Willen, hat generiert permanent unzählige Bedeutungen. Aber die Bedeutungen können von Zuschauer zu Zuschauer verschieden sein. Er generiert oder wird da für mich uninteressant, wo er nur noch eine Bedeutung generiert. Und ich erlebe das ja bei meinen eigenen Stücken, mit denen ich ja viel unterwegs bin und auch oft Publikumsgespräche führe anschließend, dass die Zuschauer da Dinge drin sehen, und die habe ich überhaupt natürlich nie im Leben dran gedacht. Aber mich hat genau interessiert, eine Spannung zwischen, zum Beispiel zwischen Bild und Ton, zwischen dem, was wir sehen und dem, was wir hören. Und in dieser Spannung, es entsteht zum Beispiel ein Zwischenraum, den jeder Zuschauer, jeder Zuhörer auf eine andere Weise wieder zu schließen versucht. Und das ist sozusagen das Bedeutungsschaffende des Publikums. Und das Publikum soll man nie unterschätzen, im Gegenteil. Das Publikum ist immer schlauer. Und
kollektive Intelligenz.
Absolut, ja. Ja.
Sie haben eben gesagt, es geht um das Spannungsverhältnis von Bild und Ton. Mich würde mal interessieren, was kann zum Beispiel auf Ihre Stücke bezogen Musik, was Sprache nicht kann?
Sie kann genau diese Offenheit bereithalten, weil sie eben sich nicht so eindeutig verengen lässt auf bestimmte Bedeutungen. Und das ist übrigens etwas, was zum Beispiel so ein Theateravantgardist wie Meyerhold schon Anfang des 20. Jahrhunderts gesagt hat. Er hat gesagt, die Regisseure müssten eigentlich zuallererst Musiker sein. Nicht, weil es, wenn es um Musik geht, sondern wenn es um Sprache geht. Und nicht nur, weil jeder szenische Vorgang einen gewissen Rhythmus hat oder die Sprache eine Melodie ist, sondern weil es auch darum geht, das Unsagbare zu fassen. Mhm. Und das hat so die These gehabt, das könnten wohl die Musiker am ehesten.
Also es geht gar nicht vordergründig um die Musikalität der Sprache, auch um die Rhythmik natürlich, das interessiert Sie auch als Musiker, sondern es geht vor allen Dingen um die verborgenen Bedeutungsschichten sozusagen, um die Semantik, die da irgendwie als Sound mitschwingt.
Ja.
Ist es so zu verstehen. Ja. Sie schreiben in diesem Programmheft auch, in diesem Editorial, dass der Tanz, Sie haben es eben angedeutet, die vielleicht am wenigsten institutionalisierte Kunstform ist, im Unterschied zum Beispiel zum Theater. Ich habe gerade gefragt, was kann Musik, was Sprache nicht kann. Wenn ich das jetzt mal auf den Tanz beziehe, was kann Tanz, was Musik nicht kann? Oder was kann, sagen wir mal, ein Körper in Bewegung, was Musik nicht kann?
Ich glaube, zunächst mal kann der Tanz und die Körper, mit denen wir uns auseinandersetzen als Zuschauer, kann uns selber ein Nachdenken über Bewegungen, auch über unsere eigenen Bewegungen vermitteln. Und wenn ich meine, dass der Tanz am wenigsten institutionalisiert ist, ist das sozusagen Vor- und Nachteil zugleich. Also einerseits hat er es existenziell sehr schwer in ganz Europa. Andererseits ist es so, dass man dadurch auch freier arbeiten kann. Also das ist, was ich vorhin beschrieben habe, dass man sozusagen die Voraussetzungen beim Theater oft immer schon definiert sind durch das Ensemble und so weiter, durch eine bestimmte Tradition des Repertoires, die ist beim Tanz freier. Auch das Verhältnis zur Musik kann freier diskutiert und erarbeitet werden. Und deswegen würde ich heutzutage sagen, die interessantesten Bühnenkünstler, die kommen da, die sozusagen am radikalsten zum Beispiel eine Alternative entwickeln zur Identifikation, die Theater doch so und auch Tanz früher so stark definiert haben, die sozusagen am ehesten eine Bühnenkunst anbieten, in der wir uns nicht nur spiegeln, sondern in der wir plötzlich mit fragmentierten oder verschwindenden Körpern zu tun haben. Das sind Choreografen und die inzwischen ja längst auch alle nicht mehr nur Tanz machen, sondern uns einfach dieses Nachdenken über Körper und über uns, über unsere Lebenszusammenhänge, auch über unsere Kollektive und Gemeinschaften anbieten, das zeigen die uns am ehesten. Und da haben wir in der Ruhrtriennale eine ganz wunderbare Anzahl von Künstlern, an Theresa de Kersmarker, Mathilde Monnier, Lemi Ponifacio, Jérôme Bell, Laurent Chetoine. Es sind sehr viele Choreografen dabei, die gerade hier an der Grenze dessen, was wir schon kennen, arbeiten.
Ich habe in Ihrem Editorial auch herausgelesen, dass das haben Sie eben schon gesagt, ein Theaterstück oder Musik, das muss grundsätzlich nicht verständlich sein, sondern diese Fremdheit sozusagen ist konstitutiv für die Kunst. Würden Sie sagen, das Theater ist heute so eine Art Schutzraum, eine Art Refugium, vielleicht auch eine Art Fluchtpunkt für Fremdheit, wo sonst alles so transparent, alles so oberflächlich, vordergründig sichtbar ist?
Sie ist tatsächlich, ich würde es sogar im positiven Sinne, im fertigen Sinne als eine Art Museum bezeichnen für Fremdheit, weil wir zum Beispiel aus den Medien, schauen Sie sich den Rundfunk an, das Fernsehen an, Sie hören in Deutschland keine fremde Sprache mehr. Sie beschäftigen sich, sind nie mehr gefordert, sich mit einer Sprache mal auf einer akustischen Ebene auseinanderzusetzen, die sie nicht verstehen. Wird alles sofort synchronisiert oder ist nur noch ganz weit im Hintergrund zu hören. Es gibt keine fremden Sprachen mehr in den deutschen Medien. Zum Beispiel, das spielt für mich eine große Rolle, dass in meinen Stücken immer sehr viele Sprachen zu hören
sind. Die auch
nicht
übersetzt werden.
Die nicht übersetzt werden, manchmal untertitelt, aber oft eben gerade nicht. Weil ich glaube, das ist auch eine politische Kategorie der Auseinandersetzung mit dem Fremden, dass es dazu gehört, dass wir das akzeptieren und dem Respekt gegenüberbringen, was wir nicht verstehen. Darüber hinaus gibt es aber auch noch andere Wahrnehmungszusammenhänge, die wir, glaube ich, verlieren in der medialen Welt. Und da könnte das Theater eben auch eine Art Schutzraum bieten. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wieder mal etwas zu entdecken. Also uns wird doch sehr viel frontal gegenübergespielt, was wir nur noch nehmen oder verweigern können, auch in den Medien vor allen Dingen, in den Medien oder auch in der urbanen Realität. Und wann können wir denn schon mal sozusagen mit suchendem Auge oder mit nachforschendem Hören mal etwas wiederentdecken, was uns nicht präsentiert wird? Wir sind permanent mit Präsentationen.
Auch im Sinne von irritieren lassen als Produktives.
Ja, überhaupt im Sinne von Sensibilität. Mhm. Und ich glaube, da kann das Theater auch wieder einen Schutzraum eröffnen.
Wir haben uns jetzt schon so ein bisschen Ihrer Bühnenästhetik angenähert. Es ist ja, glaube ich, klar geworden, Sie streben ein Zusammenspiel, häufig ein fragmentiertes, verfremdetes Zusammenspiel verschiedenster Künste in Ihren Werken an, Musik, Literatur, Tanz, Theater, szenische Elemente. Wir wollen gleich noch genauer auf das diesjährige Programmangebot der Ruhr-Triennale eingehen, wo dieses Konzept dann seine Verwirklichung findet und auf die wichtigsten Wegmarken Ihrer künstlerischen Arbeit dann zu sprechen kommen. Aber zunächst mal würde ich Sie bitten, Herr Goebbels, Ihr erstes Musikstück anzusagen.
Das ist eigentlich gar kein Musikstück, das ist ein kleiner Ausschnitt aus Eisler-Material, was ich mit dem Ensemble Modern und mit Josef Bierwichler entwickelt habe.
Großer Erfolg hier in Frankfurt, muss man sagen.
Nicht nur hier in Frankfurt.
Bockenheimer Depot, glaube ich, damals uraufgeführt.
Und ne? Das haben wir damals zum 100. Geburtstag von Hans Eisler entwickelt. Und wir hören da eigentlich in einen Übergang rein, ein kleines Hörstück aus der Stimme von Hans Eisler, was sich sozusagen verwandelt in eine Musik. Und vielleicht ist das ein bisschen auch etwas ein Vorgang, den man meiner Arbeit öfters beobachten kann, wie sich sozusagen Sprache in Musik verändert und übersetzt. Das heißt, wir hören sein kleines Hörstück und dann kommt von Hans Eisler die kleine Passacaglia aus den 5 Orchesterstücken und die sich anschließend das finale Improvisation aus diesen Orchesterstücken.
Diese unerbittliche Strenge, die Streben nach musikalischer Wahrheit,
dieser treue, spontane Blick des Komponisten wird sich als lächerlich herausstellen. Es geht so nicht.
Es nützt uns nicht. Damit kommen wir nicht weiter.
Was soll uns noch kommen?
Wie soll man das sagen?
Wissenschaft ist das Einzige.
Gewiss, ja. Das ist wirklich zu wenig bekannt.
Soll das bedeuten, dass unsere Kunst mechanisiert werden soll? Das sage ich ja und nein. Ich hoffe es.
Das war ein Auszug aus dem Stück Eisler-Material, das Heiner Goebbels mit dem Ensemble Modern aufgeführt hat. Ausgesucht hat das Stück mein heutiger Doppelkopfgast, der Frankfurter Theatermacher und Komponist Heiner Goebbels, im Gespräch mit Peter Kemper. Herr Goebbels, wir haben eben schon über einige Grundsätze Ihrer Arbeit gesprochen, über das Theater als offener Erfahrungsraum. Sie haben schon gesagt, eine besondere Herausforderung der Ruhr-Triennale besteht darin, dass Sie sich damit Industrieräumen auseinandersetzen müssen, in denen traditionsgemäß das Programm der Ruhr-Triennale zur Aufführung kommt.
Dürfen,
okay, ja. Das ist ja eine Chance.
Ja.
Wie verhält sich der Raum zum Werk ganz generell, jetzt nicht nur bezogen auf diese Industrieräume?
Ich glaube, wir können unterscheiden zwischen dem Verhältnis des Raumes zu einem Werk, was darin entsteht, und wenn wir es darin zeigen. Ein Raum kann sehr ignorant sein gegenüber dem Werk, was darin gezeigt wird. Und er kann es auch denunzieren oder es kann einem lächerlich vorkommen, weil es dann nicht da reinpasst. Umgekehrt glaube ich, dass ein Raum, der, gerade wenn zum Beispiel eine ganze Reihe von Stücken, die ich in Industrieräumen entwickelt habe, wenn ich die anschließend auf einer konventionellen Theaterbühne zeige, dann tragen sie doch noch was in sich von dem Raum oder von
ihren Entstehungsbedingungen sozusagen.
Absolut, genau, weil man denkt über Vorgänge anders nach, die in einem solchen Raum, wenn man sie in einem solchen Raum entwickelt. Sie klingen anders und dieses Klingen nimmt man dann auch natürlich mit in die Komposition mit rein und in die Arbeit. Und ich habe gerade bei Arbeiten wie Schwarz auf Weiß oder Max Black oder Stifters Dinge, die sozusagen alle an solche industriekulturellen Räume eigentlich gebunden sind, habe ich durchaus sehr positive Erfahrungen gemacht, wenn man sie dann transponiert in einen konventionellen Theaterzusammenhang, dass sie trotzdem davon noch etwas erzählen. Und das fand ich eine sehr spannende Erfahrung.
Ein ganz wichtiger Aspekt der diesjährigen Ruhr-Triennale erschien mir, als ich mir das Programmheft angeschaut habe, diese Arbeit mit Kindern zu sein, in verschiedenen Projekten. Sie haben diesen Programmschwerpunkt No Education überschrieben. Jeder denkt natürlich sofort an den berühmten Song von Pink Floyd, We Don't Need No Education.
Den ich nie mochte. Ja.
Den sie nie mochten. We Don't Need No Thought Control. Ja, aber so ein bisschen in die Richtung geht es ja, nicht? Also, dass Sie sehen ja sozusagen in der Arbeit mit Kindern auch ein Befreiungspotenzial von Konventionen, von, Sie haben es vorhin schon angedeutet, von festgelegten Bedeutungen, von festgelegten Abläufen. Oder wie ist das zu verstehen, das No Education?
Na, das hat natürlich durchaus auch eine Perspektive darauf, dass es zurzeit sehr viele Education-Programme en vogue sind, die Kinder versuchen sozusagen zu künftigen Konzert- und Opernbesuchern zu machen.
Mhm. Und die, das ist ihnen zu didaktisch.
Ja, absolut. Ja. Und das ist, finde ich, auch richtig gemein. Und man muss die Oper verändern und nicht das Publikum. In diesem Programm, ich will das gar nicht denunzieren, in diesem Programm finden bestimmt viele sehr interessante Prozesse statt, die da mit Kindern und Jugendlichen gemacht werden. Oft hat man aber auch den Eindruck, das muss ich offen sagen, dass es sich um Dressurakte handelt, dass sozusagen eine Ästhetik aufgesetzt wird von einem künstlerischen Team, auf das die Kinder dann hingetrimmt werden und eigentlich hat man dabei ein bisschen Bauchweh, wenn man das sieht. Was uns interessiert, ist eigentlich, Programme zu entwickeln, in denen man eher mit den Kindern und Jugendlichen sozusagen auf Augenhöhe arbeitet. Deswegen haben wir zum Beispiel einen ganz wichtigen Programmpunkt, ist ein Children's Choice Award, eine Kinderjury, wo 100 Kinder aus der Region sich alle Aufführungen angucken und gnadenlos ihre Kriterien und ihre Kritik entwickeln. Und die werden das sicher auch sehr ernst nehmen. Die werden da in der ersten Reihe sitzen und werden dann anschließend wahrscheinlich den Preis für die langweiligste Aufführung oder den Preis für die Aufführung, nach der man die schlechtesten Träume hatte, aussuchen oder die coolste. Und das ist aber wichtig, dass wir, glaube ich, einen bestimmten Blick den Kindern, einen unvoreingenommenen Blick den Kinder haben, dass wir den auch ernst nehmen. Und das ist überhaupt etwas, was ich, glaube ich, für unser Programm in der Ruhrtriennale gerne sagen möchte. Wir zeigen ja fast nur Werke, die es nicht im Repertoire gibt. Also neue Arbeiten, neue Produktionen. Und vor diesen Neuproduktionen sind wir eigentlich doch auch alle gleich. Das heißt, wir brauchen keine Voreinführung, kein Vorwissen, sondern die Arbeiten müssen, und das kann ich von meinen eigenen Arbeiten auch sagen, die müssen unvoreingenommen funktionieren. Und je unvoreingenommener sie funktionieren, desto mehr weiß ich auch, ob die Arbeiten was wert sind. Und das ist auch etwas, das Programm, was ich für die Ruhrtriennale habe.
Diese Tabula Rasa-Qualität, die Sie da gerade ansprechen, war das auch der Grund dafür, diese beiden schwergewichtigen Opern, die ja eigentlich selten oder fast nie gespielt werden, ins Programm zu nehmen, von John Cage und von Karl Orff?
Ja, das knüpft aber auch an die Tradition der Ruhrtriennale an, Musiktheaterwerke des 20. Jahrhunderts auf die Bühne zu bringen, die im Repertoire keine Chance haben. Und das ist ganz besonders, glaube ich, für diese beiden Stücke so. Europeras wurde ja hier von Cage mal in der Frankfurter Oper uraufgeführt. Unter sehr restriktiven Bedingungen, da brannte die Oper auch noch da ab und dann wurde das verlegt und die Hinterbühne war nicht frei und so weiter. Also ich glaube, wir können hier tatsächlich ein paar Bedingungen wieder wettmachen, die er damals nicht hatte. Und ich halte es zugleich für eine der radikalsten und genialsten Opernkonzepte, die bisher entwickelt wurden, weil es mit den Mitteln eines alten Fundus von
alle Opern kommen zu mir
alle
zurück.
Alle Opern der Operngeschichte spielen hier mit in ihren Kostümen, in ihren Bildern, in ihren Musiken, in ihren Arien. Und Cage gelingt es praktisch, diese Materialien loszulassen, also frei zu machen und aus ihren Zusammenhängen zu entreißen und dadurch zu einer neuen Musik und einem neuen Theater zu kommen. Witzigerweise hat er angefangen, sein erster Arbeitsvorgang war, dass er die ganzen Libretti, die ganzen Inhaltsangaben von den Opern mal zusammengesammelt hat und hat alle Eigennamen durch Personalpronomen ersetzt und hat sozusagen eine neue Synopsis gewürfelt. Und die hat er dann immer wieder dem Publikum über jede Aufführung andere Synopsen angeboten. Ich kann es gleich mal hier vorlesen, habe ein kleines Beispiel mitgebracht. Er hat sie verlassen, sie wird von ihm und der Bevölkerung außer dem Gastwirt angeklagt. Er arrangiert einen Kampf mit den Moors. Beim Töten des alten Mannes wird eine Bedingung gestellt, traditionelle Gastlichkeit. Er als Student verkleidet, tötet den Gouverneur. Sie flieht, er tötet den Riesen, sie tötet sich selbst. Ihr Leichenzug erscheint, durch seine Weigerung, sich ihr anzuschließen, vergibt er ihnen und macht sich zum Narren. Ein merkwürdiger Einsiedler erscheint. Das ist zum Beispiel so
eine... Aus diesem Patchwork eine ganz neue Geschichte.
Völlig neue Geschichte. Und ironischerweise ist es natürlich nur eine von 1000 Geschichten, die sich das Publikum wahrscheinlich selbst erfindet beim Sehen dieser neuen Zusammenhänge. Und ich glaube, das wird eine Oper sowohl für Opernliebhaber als auch für Leute, die mit der Oper bisher überhaupt noch nichts anfangen konnten und die tatsächlich in, wie in so eine Landschaft aus Bildern und Tönen in diese, in diese 100 Meter lange Jahrhunderthalle blicken können und fantastischen Sängern zuhören können.
Bevor wir gleich auf Ihren Weg, fragen wir mal, ob er kurvig war oder geradlinig, vom Mitinitiator des sogenannten linksradikalen Blasorchesters Mitte der 70er hier in Frankfurt bis zum Intendanten der diesjährigen Ruhr-Triennale zu sprechen kommen, möchte ich Sie bitten, die zweite Musik anzusagen.
Wir hören die Gigue aus der 6. Partita von Johann Sebastian Bach, gespielt von Marie Perea. Und das ist natürlich zum Beispiel ein Stück, was ich einfach selbst permanent gerne spiele. Ich spiele ja, wenn überhaupt, dann Klavier und wenn überhaupt Klavier, dann Bach. Und das gehören, die Partiten gehören dazu. Und das ist ein Stück, was aus einem anderen Grund noch spannend ist. Es ist, beginnt eigentlich sehr dissonant. Nicht vielleicht, wenn man es in dem Tempo spielt, wie wir es jetzt hier hören, aber wenn man es in dem Tempo hört, wie ich es kann, dann ist, sind die Spannungen der Vorhalte zwischen den Tönen unglaublich modern, auch hier heute noch.
Aus der 6. Partita von Johann Sebastian Bach, gespielt von Marie Perea. Ausgesucht von Heiner Goebbels, heute zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur mit Peter Kemper als Gastgeber. Heiner Goebbels, wir haben uns Anfang der 80er, war es glaube ich, kennengelernt, als das sogenannte linksradikale Blasorchester schon Geschichte war. Sie aber im Duo mit Alfred Hart und mit der Band Cassiba aktiv waren. 1987 durfte ich dann als Programmmacher beim Artrock Festival mithelfen, ihre inzwischen legendäre Produktion Der Mann im Fahrstuhl mit Heiner Müller auf die Bühne der Frankfurter Kongresshalle zu bringen, die es schon lange nicht mehr gibt. Ich erinnere mich noch gut auch an Ihre spannende Reihe Materialausgabe in der Butch Cup damals, zusammen mit Christoph Anders. Und damals haben Sie eine ganze Reihe von internationalen Vorkämpfern einer, experimentellen Rockmusik eingeladen. Wenn Sie mal für einen Moment zurückschauen, war es ein sehr gewundener Weg, möglicherweise mit Umwegen oder auch mit Abkürzungen, oder war es eher eine Gradlinie-Entwicklung zu Ihrer heutigen Position als einem international gefeierten Komponisten und Theatermacher?
Ich glaube eigentlich, dass es, auch wenn es ein bisschen langweilig klingt, ich glaube eigentlich, dass es doch relativ kontinuierlich war. Mhm. Oder zumindest würde ich sagen, es gibt fast nichts in dieser künstlerischen Biografie, was ich bereuen würde oder was ich
anders
machen, ich mir schämen, bis ich mich schämen müsste. Und das stimmt mich doch relativ glücklich. Und sagen wir mal, ich habe die Möglichkeiten kontinuierlich weiterentwickelt, aber sie wurden mir auch immer angeboten. Also ich hatte nicht nur das Glück mit wunderbaren Menschen, Musikern, Künstlern, Schauspielern, Toningenieuren, Bühnenbildnern und so weiter zusammenarbeiten zu können, sondern ich hatte auch immer das Vertrauen von Produzenten, von Festivalmachern oder Kuratoren, mich vor neue Aufgaben zu stellen. Also ich selbst wäre nicht auf die Idee gekommen, mal fürs Ensemble Modern zu schreiben oder dann später für die Junge Deutsche Philharmonie ein großes Orchesterstück. Ich habe diese Entwicklung eigentlich nie vorhergesehen und habe sie auch nie angestrebt, sondern sie sind immer an mir vorbeigelaufen. Ich habe sie dann erfasst.
Herr Goebbels, neben Ihren Arbeiten für die Bühne waren Sie auch immer schon ein leidenschaftlicher und nicht minder erfolgreicher Hörspielmacher. Ich erinnere nur an Produktionen wie Verkommenes Ufer, Die Befreiung des Prometheus, hier im Hessischen Rundfunk ist einiges von diesen Werken entstanden, Schliemanns Radio oder zuletzt auch die Hörspielfassung von Stifters Dinge. Welche besondere Faszination übt bis heute für Sie diese Königsdisziplin des Radios aus?
Ich glaube, die war eine ganz, ganz wichtige Etappe, weil ich habe zwar vorher am Theater gearbeitet als Komponist für andere Regisseure, hatte aber nie den Eindruck, dass das meine Ästhetik ist, die da verhandelt wird. Ich habe sozusagen zugearbeitet, habe viel gelernt und ich konnte dann erst in der Abgeschiedenheit des Studios und auch in der Freiheit von allen Denk- und Arbeitsweisen und Arbeitsteilungen, die ja immer so viel schon bedeuten, konnte ich meine eigene Ästhetik entwickeln. Verkommenes Ufer habe ich einfach zu Hause auf einer 8-Spur-Maschine, das war mein erstes Hörstück, Stück für Stück zusammengebaut, so wie ich den Eindruck hatte, wie Sprache sich in Musik verändern müsse oder wie Stimmen etwas anderes erzählen können als nur einen Text und so weiter. Wie man aus Stimmen wie man akustische Bilder schaffen kann, die Imagination weiter befeuern. Das musste ich für mich selbst alleine erarbeiten und auch die Arbeit mit Schauspielern lief ja damals so ab, dass ich meinetwegen einen Schauspieler wie David Bennett oder Stötzner oder auch Otto Sander, die habe ich aufgenommen und dann bin ich damit in mein Studio und habe sie auseinandergeschnitten. Das hätte ich live nie mit einem Schauspieler durchgestanden und nie machen können. Das hätte er auch nicht akzeptiert. Erst indem ich beweisen konnte, dass Musik zwischen einzelne Worte passt und auch noch dem Hören zuträglich ist, dann war ich in der Lage, das später dann beim Mann im Fahrstuhl oder in den 90er Jahren in meinen Theaterstücken auch mit Schauspielern, mit André Wilms zum Beispiel tatsächlich zu erarbeiten. Aber ich musste das erstmal für mich neu erfinden und das ist übrigens ein Umweg, den ich auch meinen Studierenden immer empfehle und den sie auch selber mit großem Erfolg gehen, dass sie zunächst mal versuchen, etwas über ihre eigene Ästhetik rauszukriegen, indem sie im Tonstudio an akustischer Kunst, an Klanginstallationen, an Hörstücken arbeiten, um da das Verhältnis von Raum, von Vorstellungen, von Material, von Schnittweisen, von Umgangsweisen neu für sich selbst erarbeiten können.
Wir haben eben schon einen Ausschnitt aus Ihrem Werk Eisler Material gehört. Sie haben sich immer zu Hans Eislers Montagetechnik und zu seinem Prinzip Fortschritt und Zurücknahme bekannt. Also dass Verfremdung eben im Einklang zu bringen ist mit dem Charme des Vertrauten, wie Sie es mir mal gesagt haben. Taugt eine solchermaßen strategische Verfremdung heute auch noch zur politischen Aufklärung im Theater oder in der Musik?
Ich glaube, wir müssen mit dem Begriff des Politischen nicht erst heute, aber immer noch vorsichtig sein, wenn es um Kunst geht. Weil sobald man die Absicht vernimmt, ist man verstimmt. Und das Politische kann nicht eine Propaganda sein, kann nicht der richtige Satz zur richtigen Zeit sein, sondern das Politische kann nur auf der Wahrnehmungsseite stattfinden. Genau wie übrigens auch alle anderen wichtigen Erlebnisse des Theaters, wie sagen wir mal Humor oder Erotik, die finden auch nicht auf der Bühne statt, sondern die müssen im Zuschauerraum stattfinden.
Lassen Sie sich nicht verordnen, nee.
Und ich glaube, das Politische ist sozusagen eine Frucht der Wahrnehmung und Hans-Dietz Lehmann hat das mal sozusagen das Wahrnehmungspolitische des Theaters genannt. Und ich glaube, da kann Theater sehr erfolgreich sein und kann Theater sehr viele Angebote machen, aber es kann keine Meinungen verkaufen.
Also eine Sinnenpolitik im besten Sinne.
Ja, genau. Politik der Sinne. Das würde mir gefallen.
Ja, das leitet uns über zur nächsten Musik. Das ist die letzte Buche. Das Stück, ich erinnere mich noch, haben Sie damals, glaube ich, im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen um die Startbahn West komponiert. Vielleicht sagen Sie noch was dazu.
Ich glaube, das war meine zweite Single und meine letzte Single. Ich habe zwei Singles gemacht. Das eine war Berlin-Kudamm, 12.04.1981, was ein O-Ton-Dokument von einer Demonstration in Berlin war. Ein sehr aufrührendes, sehr.
Ich weiß noch, mit den Flaschen, die da im Glascontainer, die wie splitternde Scheiben
Steine klingen, genau. Und eine Knarre, die an den Kopf eines Demonstranten gehalten wurde. Und der Journalist, dessen Aufnahme ich da benutzt habe, der sagte dann, er hätte noch ganz andere bestürzende Aufnahmen. Und dann habe ich ihm geschrieben, nee, das interessiert mich nicht, jetzt auf diesem Zug noch weiter zu fahren. Aber er soll mir mal noch ein paar Interviews schicken. Mhm. Und dann hat er ein Interview gemacht mit einer alten Frau, die hier aus der Nähe, ich glaube Waldorf, war beim Beginn der Abholzung für die Stadtbahn West. Und das habe ich immer wieder gehört und habe vor allen Dingen eben auch die Musikalität, den Rhythmus dieses Sprechens versucht aufzunehmen.
So ein ganz langsamer, zeitlupenhafter Rap.
Wenn man das hier von heute, könnte man das so sagen. Ja. Wichtig ist bei der Aufnahme, dass ich tatsächlich an dem Rhythmus ihrer Stimme überhaupt nichts verändert habe und man trotzdem merkt, wie sich ihr Puls mit dem Puls der von mir dann später gefundenen Begleitung immer wieder begegnet.
Die letzte Buche, nicht ganz inaktuell heute.
Und da sagt er, weißt du, ich bin zu dem Platz von der dicken Buche und hab die Sämlinge gezählt. Es sind 30 Stück aufgegangen. Und da muss ich Ihnen sagen, das war für mich nach 35 Jahren so ein gravierendes Erlebnis. Da habe ich meinen Mann neu noch mal kennengelernt und hab damit auch gespürt, wie tief die Wurzel hier jetzt steckt und wie tief die Angst ist, weil er ja schon einmal seine Heimat verloren hat. Ob es nicht wiederkommt, dass wir hier nicht mehr leben können.
Das war die letzte Buche, eine Single von Heiner Goebbels, der heute Doppelkopfgast ist auf HR2 Kultur. Herr Goebbels, ich würde gerne in der letzten Gesprächsrunde noch ein paar Herausforderungen mit Ihnen diskutieren, mit denen sich ein zeitgenössischer Künstler, ob Musiker, ob Theatermacher, ob Filmemacher oder Schriftsteller auseinandersetzen muss. Ich greife deshalb noch einmal auf Ihren Text im Editorial des Programmheftes zur Ruhrtriennale 2012 zurück und zitiere Sie mal. Sie schreiben dort, in unserem medialen Alltag bekommen wir alles zubereitet und totalitär vorgesetzt. Fernsehmoderatoren starren uns an, Entertainer schreien uns an. Die meisten Filme sind exzellent gemachte Unterhaltungsmaschinen, die uns fesseln, aber nicht befreien. Die Möglichkeiten für unser individuelles Entdecken sind kleiner geworden, die Räume für unsere Vorstellungskraft enger. Zitat Ende. Das klingt fast so, Herr Goebbels, als wären Sie zu einem Kulturpessimisten geworden.
Ja, das muss ich unbedingt vermeiden, den Eindruck, das ist Quatsch. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, umgekehrt so, dass ich mit großem Genuss diese Spielräume, die wir in der Kunst immer mehr bekommen, weil die Medien sie verschenken, die Ausreize. Also ich glaube, dass man dadurch, dass das Fernsehen immer schlechter wird, man sich dem immer weniger zuwendet und glaube, dass zum Beispiel das Theater eine viel größere Chance bekommt. Alle Live-Kunst, alles, wobei man live dabei sein kann, alles, in das man sozusagen auch involviert wird, alle partizipativen Projekte und so weiter bekommen, glaube ich, eine größere Chance, weil dieser Raum so rar wird und so kostbar wird. Es ist übrigens auch ein programmatischer Ansatz unseres Festivals bei der Ruhrtriennale diesem Jahr, dass wir sehr, sehr viele Mitwirkende aus der Region haben. Hunderte. Ja? Und das ist nicht unbedingt sozusagen ein Thema gewesen, sondern das ist eigentlich offenbar bei den Künstlern, die zurzeit Kunstwerke in der darstellenden Kunst machen, Choreografen, Theatermacher, Romeo Castellucci zum Beispiel oder auch Musiker von The Boredoms oder Nature Theater of Oklahoma, verschiedene internationale Künstler aus den unterschiedlichen Bereichen integrieren Mitwirkende aus der jeweiligen Region für ihr Projekt.
Und zum Teil Laien, ne?
Absolute Laien, ja. Oder aber auch mal Schlagzeuger. Also, mhm, wir haben zum Beispiel ein Konzert mit den The Boredoms, mit Yamantaka Ai, der lädt 12 Schlagzeuger aus der Region ein. Romeo Castellucci macht ein Stück mit 100 Laien aus der Region. Es gibt eine Ausstellung, die wir im Museum Folkwang machen, wo lauter Leute, Tänzer, aber auch Performer und Laien aus der Region sozusagen lebende Skulpturen bilden, die dann im Museum Folkwang ausgestellt werden von großen Künstlern wie Marina Abramović, Baldessari und Damien Hirst. Und wie überhaupt die bildende Kunst einen großen Anteil hat jetzt in diesem Festival. Und das ist aber sozusagen ein Gegenzug, es ist sozusagen eine Gegenentwicklung, glaube ich. Oder es ist eine Gegenbewegung, glaube ich, gegenüber einem bestimmten Präsentationsbegriff, den wir eben von den Medien vorgemacht bekommen und der uns ausschließt. Und deswegen nochmal zurück, also ich bin kein Kulturpessimist, weil ich mir immer sicher bin, dass es Gegenbewegungen gibt, die stärker sind und die genau und diese Qualitäten, auch die sinnlichen Qualitäten, die Imagination, die unsere größte Qualität vielleicht überhaupt ist, die stark machen.
Ich fühlte mich bei den eben von mir zitierten Sätzen ein bisschen an Adornos Diagnose von der Kulturindustrie erinnert, die immer totalitärer wird. Sie haben ja mal Soziologie studiert. Ich möchte Sie mal fragen, hat die inzwischen alles beherrschende, irgendwie bunte, irgendwie harmlose, aber auch irgendwie fürchterlich langweilige Popkultur den Sieg über die Kunst davongetragen?
Das ist ein schwerwiegender Vorwurf.
Eine Frage erstmal.
Ja. Nee, ich glaube, da machen wir uns, glaube ich, nicht das richtige Bild, weil zur Popkultur gehört ja auch immer der Underground, der sie überhaupt immer erst vorbereitet und der zurzeit an Stellen entsteht, die wir beide zum Beispiel gar nicht kennen, die auch was damit mit den Verfügbarkeiten und eigentlich polyzentrischen Produktionsweisen, die das Internet jetzt möglich macht, der sozusagen viel breiter ist, auch technologisch breiter. Man kann mitten inzwischen, Sie haben hier noch ein riesiges Studio und ich hatte bis vor 15 Jahren auch noch mal ein Tonstudio, nicht ganz so gut ausgestattet. Heutzutage hat man das alles im Laptop. Und da entstehen, merke ich ja auch gerade bei meinen Studierenden, entstehen auf kleinstem Raum wirklich große, auch ästhetische, alternative Entwürfe, sehr radikaler Art, die frei sind von solchen kulturindustriellen Zwängen. Und das würde ich mir nie anmaßen zu sagen, dass die keine Zukunft haben. Aus denen entsteht möglicherweise die Popmusik der von morgen, die uns wiederum für völlig neue Aufgaben stellt.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Goebbels, für dieses sehr anregende Gespräch. Sie haben uns noch eine letzte Musik mitgebracht. Was hören wir zum Schluss?
Wir hören zum Schluss ein Stück von, das ist eigentlich von Javan, einem brasilianischen Sänger, aber es wird hier gesungen von Gaetano Veloso, das heißt Oceano. Ein Stück, was mir wichtig ist, weil es vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema dringlich macht, die Frage der eigenen Stimmen. Mhm. Also ich habe ja immer viel mit Stimmen gearbeitet, wir haben vorhin Hans Eisler gehört, mit Stimmen gearbeitet, die eben nicht dem Mainstream einer klassischen Stimmausbildung entspringen, sondern die sozusagen etwas Eigenes behalten haben.
Sie haben ja dieses Buch Die Rauheit der Stimme, nicht? Das war ja nicht unwichtig.
Von damals. Roland Barthes, genau. Barthes. Es gibt ja auch dieses Grand de la Voix Ensemble in Belgien, was sich genau darauf bezieht. Und mich hat bei Gaetano Veloso immer dann auch interessiert, wenn er in einen Bereich vorgedrungen ist mit seiner Stimme, der riskant war, der brüchig war, der sehr fragil war. Und das ist gerade bei Oceano der Fall.
Mit Gaetano Veloso klingt unser heutiger Doppelkopf auf HR2 Kultur aus. Heute mit dem Musiker, Komponisten und Theatermacher Heiner Goebbels. Am Mikrofon verabschiedet sich Peter Kemper.
Assim que o dia amanheceu, lá no mar alto da paixão, dava pra ver o tempo ruir. Cadê você, cadê você? Que solidão esquecerá de mim e enfim de tudo o que há na terra.
HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel ausblenden müssen.